Von Anfang an. Warum erzählen wir diese Geschichte?
Ein Jahrhundert Leben. Wie ein einzelner Mensch in diesem Wahnsinnsjahrhundert immer wieder überlebt hat. Zeitzeugen auch der großen Weltgeschichte.
Ein Jahrhundert Leben. Geschichte einer Frau, die immer wieder weitergemacht hat, gut durchgekommen ist und trotzdem ihren Glauben verloren hat.
Ich weiß nur, dass eines Tages meine Mutter mir erklärt hat, sie und meine Großmutter alle ihre Wertsachen abgeben müssen. Also nicht Geld und solche Sachen, das war irgendwie anders. Aber also Schmucksachen und Silber, ich habe keine Ahnung, was wir in Silber hatten.
Das hier ist Charlotte Isler, geboren 1924 als Charlotte Nussbaum, aufgewachsen in Stuttgart als Tochter jüdischer Eltern. Sie erinnert sich noch gut an ihre Jugend in Nazi-Deutschland, an die Diskriminierung und Verfolgung. Und eben daran, wie 1939 alle Bürgerinnen und Bürger, die gemäß den Rassegesetzen der Nazis als jüdisch galten, Silber, Gold oder Edelsteine abgeben mussten. Auch die Familie von Charlotte. Charlotte war da 14.
Da haben sie diesen Maulkorb gepackt mit all diesen Sachen. Und meine Mutter und meine Großmutter gingen zu Fuß an dieses Polizeiamt an der Tübinger Straße. Und dann kamen sie mit dem leeren Korb wieder zurück.
Ganz leer war der Korb nicht. Kerzenleuchter, Silberbesteck, Schmuck, all das war weg. Aber eine Taschenuhr brachten Mutter und Großmutter wieder mit nach Hause. Ohne Einfassung, ohne Deckel, nur das Zifferblatt mit dem Uhrwerk daran.
Und da hat er sich das angesehen und hat gemerkt, da waren die Bilder von zwei kleinen Mädchen und einer jungen Frau. Und dann hat meine Mutter erklärt, das ist ihre Mutter und sie und ihre Schwester als kleine Kinder. Und er hat sich das eine Weile betrachtet und dann hat er gesagt, also ich nehme die goldene Uhr, den Deckel ab, hat ihn abgenommen. Ich gebe Ihnen die Uhr zurück, also nur dieses Stück. Und das können Sie behalten als Andenken.
Heute steht diese halb zerstörte Taschenuhr unter Glas in Charlotte Islers Haus in Irvington bei New York. So wie diese Taschenuhr irgendwie überlebt hat, irgendwie immer mitgekommen ist, trotz aller widrigen Umstände, so hat auch Charlotte Isler überlebt. Sie hat Rückschläge erlebt, ist immer wieder aufgestanden, hat weitergemacht. Ein Jahrhundert lang. 100 Lebensjahre, in denen sich die Welt um sie herum komplett verändert hat.
1924. Nicht nur Geburtsjahr von Charlotte, sondern auch das des Radios in Bayern. Am 30.03.1924, am ersten Sendetag der Deutschen Stunde in Bayern, wie der spätere Bayerische Rundfunk damals hieß, da wurde dieses Lied von Franz Schubert gespielt. Alles live übrigens. Aufgenommen wurde damals nichts, das kam erst später. Zu dieser Zeit, Anfang der 20er, konnte Deutschland Ablenkung wirklich brauchen. Vor kurzem hatte das Land den Ersten Weltkrieg verloren, die spanische Grippe eine schlimme Pandemie überstanden und dann noch eine galoppierende Inflation durchgemacht. Ein Ei kostete zwischendurch 320 Milliarden Mark.
Die kleine Charlotte bekommt von all dem erstmal nicht viel mit. Sie wächst in einem gutbürgerlichen Stuttgarter Haushalt auf, behütet. Sie ahnt noch nicht, was in den nächsten Jahren auf sie zukommen wird. Woran sich Charlotte genau erinnert, an den großen Saal in der Wohnung in der Hohenstaufenstraße in Stuttgart, mit einer Balancierbank, Kletterseilen, Ringen, die von der Decke herabbaumeln. Denn Charlottes Mutter arbeitet, auch nach ihrer Hochzeit. Sie gibt Kurse für schwedische Gymnastik. Ungewöhnlich für eine Dame aus gutem Hause.
»1933. Charlotte ist 8 Jahre alt, als Adolf Hitler an die Macht kommt. Am 30. Januar ernennt ihn der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler. Und das Radio ist live dabei.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet.
Die Nazis bauen Deutschland um, setzen Meinungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Versammlungsfreiheit außer Kraft. Ihr Ziel: alle Lebensbereiche der Menschen kontrollieren. Gleichschaltung. Das erklärt Reichspropagandaminister Josef Goebbels bei einer Radioübertragung im Funkhaus München ganz offen.
Es wird gleichgeschaltet die Wirtschaft. Gleichgeschaltet werden die Länder, die Kommunen, die Parlamente. Von einer Gleichschaltung ist in Deutschland bisher nur wenig die Rede gewesen. Und doch ist diese Gleichschaltung vielleicht die wichtigste, die wir zu vollziehen haben. Die absolute Gleichschaltung zwischen Regierung und Volk.
Andersdenkende werden verfolgt, wie jeder, der nicht in das starre Menschenbild der Nationalsozialisten passt. Jüdinnen und Juden werden von Anfang an diskriminiert, ihre Geschäfte werden boykottiert, sie dürfen bald nicht mehr im Staatsdienst arbeiten. Spätestens 1935 mit den Nürnberger Gesetzen werden Jüdinnen und Juden definitiv vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie werden zu Bürgern zweiter Klasse erklärt, dürfen keine, wie es damals heißt, arischen Deutschen heiraten. Und die Nazis definieren Menschen als sogenannte Volljuden oder Halbjuden, die sich überhaupt nicht jüdisch fühlen. Es geht nicht um den Glauben, es geht um eine vermeintliche Rasse. Charlotte ist da 10 Jahre alt.
Immer mehr von Charlottes jüdischen Freundinnen wandern mit ihren Eltern aus. Ihre christlichen Freundinnen dürfen sie nicht mehr besuchen. Auch Charlottes Eltern überlegen, in die USA auszuwandern. Aber es gibt lange Wartelisten. Bis klar ist, ob sie einwandern dürfen, werden noch mehrere Jahre vergehen. Was sie da noch nicht wissen: diese Jahre werden lang, anstrengend und gefährlich für Charlotte und ihre Familie.
Es ist der 9. November 1938, Reichspogromnacht. Charlotte ist fast 14 Jahre alt, als überall in Deutschland die Synagogen brennen, als Schlägertrupps jüdische Geschäfte anzünden und Wohnungen verwüsten, als Jüdinnen und Juden eingesperrt, misshandelt, getötet werden. Die Polizei schreitet nicht ein, der Rest der Bevölkerung schaut zu oder plündert gleich mit.
Am Tag darauf geht Charlotte ganz normal zur Schule und wird wieder nach Hause geschickt. Sie ist der Schule verwiesen worden, weil sie jüdisch ist, bekommt ab diesem Zeitpunkt keinen Unterricht mehr. Jetzt ist allen in Charlottes Familie klar, sie haben hier in Deutschland keine Zukunft mehr. Aber das Visum für die USA lässt auf sich warten. Inzwischen geht das Leben weiter mit immer schlimmerer Diskriminierung. Charlotte darf als Jüdin nicht mehr ins Schwimmbad, nicht mehr im Park sitzen. Und dann endlich die erlösende Nachricht. Charlottes Familie ist ganz vorne auf der Warteliste. Wenn sie jetzt noch die verpflichtende Gesundheitsuntersuchung überstehen, dann können sie alle raus aus Nazi-Deutschland.
Die Ärzte waren so hochnäsig wie möglich. Die Frauen und Kinder als Mädchen mussten sich alle aufstellen in einer Reihe und ausziehen bis zum Bauch. Ich habe noch nie eine nackte Frau gesehen, meine Mutter, um Gottes Willen. Und was die manche von denen für Figuren hatten, war mir auch ein Schock.
Später in ihrem Leben wird Charlotte der menschliche Körper nicht mehr schocken. Ganz im Gegenteil. Er wird Teil ihrer Arbeit, ihrer Berufung werden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist etwas ganz anderes wichtig, denn die Zeit drängt. Dass ein Krieg in Europa kommt, das wird jetzt im Jahr 1939 immer klarer. Am Ende verabschieden sich Charlotte, ihre Eltern und ihr Bruder von Charlottes Großmutter, die in Deutschland bleibt. Was sie dann noch nicht weiß: sie werden sie nie wiedersehen und gehen dann nur mit jeweils einem Koffer und fast ohne Geld am 20. April 1939 in Le Havre an Bord der SS Manhattan, ein amerikanischer Ozeandampfer. 7 Tage dauert die Reise nach New York.
Wir kamen an tagsüber und hat stundenlang gedauert. Und Leute haben gefragt, und aufgenommen und verhört und Gott weiß was. Dann mussten wir aus dem Schiff aussteigen und warten, bis der Zollbeamte kam.
Charlotte und ihre Familie stehen also am Pier in New York, wissen nicht wohin. Sie und ihr Bruder kommen erstmal bei Freunden der Familie unter, getrennt von ihren Eltern. Für die 14-jährige Charlotte ist es nicht nur ein Neuanfang, es ist eine neue Welt. Sie sieht zum ersten Mal in ihrem Leben exotische Früchte, isst zum ersten Mal Müsli. Nur wo soll die Familie wohnen, wovon soll sie leben? Charlottes Bruder wird zu Verwandten außerhalb New Yorks geschickt. Charlotte selbst muss bei einer fremden Familie als Kindermädchen leben und arbeiten, obwohl sie ja erst 14 Jahre alt ist. Am Ende hat Charlotte Glück. Die Verwandten, bei denen ihr Bruder lebt, sind bereit, auch sie aufzunehmen. Sie kann also wieder zur Schule gehen. Charlotte zieht in eine Kleinstadt im Staat New York.
Während Charlotte mit ihrem neuen Alltag kämpft, beginnt der Zweite Weltkrieg. Am 1. September 1939 verkündet Adolf Hitler im Deutschen Reichstag:
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Vier Tage später ist Charlottes erster Schultag in der neuen Highschool. Wie viel Glück sie hatte, noch rechtzeitig aus Deutschland ausreisen zu können, weiß sie da noch nicht. Sie ist einfach nur aufgeregt.
Ich habe überhaupt kein Englisch gesprochen und ich war die einzige Ausländerin in dieser Schule. Die haben noch nie Ausländer gehabt.
Inzwischen hat Nazi-Deutschland Dänemark, die Niederlande oder auch Teile Frankreichs besetzt, hat die Sowjetunion angegriffen. Die Deportation und Vernichtung von Jüdinnen und Juden hat begonnen. Die USA halten sich noch raus aus dem Krieg. Bis dann am 7. Dezember 1941 Japan Pearl Harbor auf Hawaii angreift.
Und Charlotte? Charlotte wird inzwischen erwachsen. Sie, die 3 Jahre zuvor kein Wort Englisch sprach, die in Stuttgart kaum ein Schulbuch aufgeschlagen hatte, wird tatsächlich Drittbeste des Jahrgangs 1942 an ihrer Highschool.
Als ich damit fertig war, ich hätte gern Medizin studiert, aber dazu braucht man sehr viel Geld. Niemand war bereit, mir dieses Geld zu geben oder zu leihen. Und daraufhin habe ich mich entschieden, okay, dann werde ich Krankenschwester.
Eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben prägen wird. An ihrer Highschool rät man ihr, sich bei einem kleinen Krankenhaus in der Provinz zu bewerben. Schließlich sei sie Ausländerin und habe nur einen Abschluss aus der Kleinstadt. Aber Charlotte will mehr und sie will zurück nach New York. Sie schafft es und wird an einer großen Krankenpflegeschule angenommen. Die Ausbildung macht ihr Spaß und fällt ihr leicht. Bis sie im Frühjahr 1945 eine Lungenentzündung bekommt. Eine Krankheit, die damals häufig tödlich war. Aber Charlotte hat wieder Glück. Sie wird in ihrem Krankenhaus mit Penicillin behandelt. Als eine der ersten Zivilisten überhaupt bekommt sie als 20-Jährige das noch recht neue Antibiotikum.
Und wieder kreuzt sich Charlottes Leben mit der großen Weltgeschichte. Dass der Schimmelpilz Penicillin Bakterien tötet, das hatte Alexander Fleming schon Ende der 20er Jahre per Zufall entdeckt. Aber erst im Zweiten Weltkrieg fangen Briten und Amerikaner an, Penicillin im größeren Stil herzustellen. Das Medikament wird schnell als kriegswichtig gesehen, wegen der vielen Verwundeten.
Charlotte wird Amerikanerin. Spätestens jetzt ist sie wirklich angekommen. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die Nazis sind besiegt. Charlotte hofft, Verwandte und Freunde wiederzutreffen, die in Deutschland geblieben sind. Aber sie erfährt, dass ihre Großmutter, die sie damals in Stuttgart verabschiedet hatte, in Theresienstadt ermordet wurde. Auch ihre Tante und ihr Cousin kamen in einem Konzentrationslager um. Der Holocaust, das Wissen, wie ihre Verwandten ermordet wurden, all das wird Charlotte für den Rest ihres Lebens verfolgen. Es wird ihre jüdische Identität verändern.
Mit dem Grundgesetz wird Westdeutschland zu einem neuen Staat, der Bundesrepublik.
Heute, am 23. Mai, wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Auch im Osten entsteht mit der DDR ein neuer deutscher Staat. Wie wenig demokratisch der ist, wird spätestens 1953 klar, als der Volksaufstand dort brutal niedergeschlagen wird.
Und nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. Er ist ungefähr noch 30, 40 Meter von den ersten Demonstranten entfernt.
Lass da schießen sein!
Im Westen geht es dagegen aufwärts. Das Wirtschaftswunder hat begonnen, auch dank der Hilfe aus den USA. Die Westdeutschen können sich wieder etwas leisten, die Arbeitslosigkeit sinkt. Und dann gewinnt Deutschland 1954 auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft. Man ist wieder wer.
Charlotte bekommt von all dem eher am Rande etwas mit. Ihr Leben ist in Amerika. Sie arbeitet als Krankenschwester, heiratet. Als sie schwanger wird, muss sie mit der Arbeit aufhören. 1952 wird ihr Sohn Donald geboren. Charlotte ist da 27. Aber sie merkt, Hausfrau und Mutter sein, das reicht ihr nicht. Ungewöhnlich für eine Frau in dieser Zeit.
Und dann nach 3 Jahren kam sein Bruder. Und ich wollte arbeiten, nur um nicht alles zu vergessen, was ich gelernt hatte.
Sie übernimmt Abendschichten im Krankenhaus. Aber die Organisation ist schwierig. Ihr Mann kommt oft erst nach Hause, wenn sie schon in der Arbeit sein muss.
Also, dann habe ich da wieder aufgehört. Und dann, ich wollte schon immer schreiben und habe einen Artikel für eine Schwesternzeitung geschrieben, die zu meinem großen Wunder auch angenommen wurde. Wenn man nämlich eine neue Sprache spricht und in dieser neuen Sprache schreiben muss, ist nicht so einfach.
1959 mit diesem Artikel beginnt nicht nur für Charlotte ein neuer Abschnitt, der ihr Leben auf den Kopf stellen wird, mal wieder. Die ganze Welt verändert sich in den 60ern. Charlotte ist da Ende 30. Krisen verschärfen sich. Die Mauer wird gebaut, bei der sogenannten Kuba-Krise bricht später fast der Dritte Weltkrieg aus. Gleichzeitig hoffen viele auf einen Wandel, auf eine Erneuerung Amerikas, als John F. Kennedy in den USA Präsident wird. Bei seinem Berlin-Besuch sagt er die berühmten Worte:
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Martin Luther King kämpft in den USA für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassentrennung. Für seinen Traum, dass sich schwarze und weiße Kinder im Süden der USA wie Geschwister fühlen können.
One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1968 erschießt ihn ein Attentäter. Charlotte ist da 43 Jahre alt. Präsident John F. Kennedy ereilt das gleiche Schicksal schon rund 5 Jahre früher. Der Summer of Love beginnt in San Francisco mit Blumenkindern auf den Straßen. Studentinnen und Studenten protestieren in den USA gegen den Vietnamkrieg. In Deutschland unter anderem, weil die Zeit des Nationalsozialismus nicht aufgearbeitet wird. Und im Juli 1969 landet dann Apollo 11. Zum ersten Mal betreten Menschen den Mond.
Charlotte wird also in diesen Jahren Mitarbeiterin bei der Schwesternzeitschrift, startet beruflich durch. Ihre Artikel kommen gut an, obwohl sie nicht in ihrer Muttersprache schreibt. Die Herausgeberin der Zeitschrift ist eine Frau und unterstützt Charlotte.
Die anderen, die mussten reisen, wenn du plötzlich in einer anderen Stadt, also das konnte ich nicht tun mit den 2 kleinen Kindern, haben sie auch verstanden. Und es ging ziemlich gut. Und dann, als die Kinder älter wurden, konnte ich auch mehr Verantwortung annehmen und habe das auch getan.
Sie reist in den 1960er und 70er Jahren als Journalistin durch Nordamerika, nach England, besucht medizinische Kongresse, schreibt Bücher. Und sie wird Ende der 70er Jahre Oma. Da ist Charlotte 54 Jahre alt. Aber ihre Karriere ist noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil.
Anfang der 80er. Charlotte ist da um die 60, wird dann bei vielen die Angst vor einem Atomkrieg größer. Die USA und die Sowjetunion rüsten auf. Die Folge? Menschen demonstrieren auf den Straßen, fordern Abrüstung und Frieden.
In Amerika zeichnen sich deutlich Ansätze einer Friedensbewegung ab. So forderten 17 Senatoren und 122 Kongressabgeordnete heute ein Kernwaffenmoratorium der beiden Großmächte.
Den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR ist klar, wenn der Konflikt eskaliert, dann trifft es sie zuerst. Entsprechend stark ist auf beiden Seiten der Mauer die Friedensbewegung. In Westdeutschland ist sie so stark, dass Bundeskanzler Helmut Kohl sagt:
Wir müssen davon ausgehen, unser Land ist eine einzige Friedensbewegung.
Und noch etwas ist neu in den 80ern. Eine tödliche Krankheit taucht auf, verbreitet sich erst einmal hauptsächlich unter homosexuellen Männern, dann über die ganze Welt. AIDS.
Charlotte ist damals Chefredakteurin einer medizinischen Fachzeitschrift, die sich mit Erkrankungen im Bereich Sexualität befasst. Sie hat es weitergeschafft, mal wieder. Als sie von AIDS hört, ist ihr klar, die Krankheit ist eine Gefahr für die ganze Bevölkerung. Aufklärung und Information sind dringend nötig. Ihr Verleger sieht das erst einmal anders. Wie so viele damals hält er AIDS für ein homosexuelles Problem. Aber Charlotte setzt sich durch und veröffentlicht Artikel über AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten, berichtet über Behandlungsmöglichkeiten. Sie verfasst einen Patientenratgeber zum Umgang mit Kondomen. Er wird ein voller Erfolg. Allein daran wird deutlich, Charlotte hat sich verändert. Sie ist nicht mehr das schüchterne Mädchen aus Deutschland, das sich vom Anblick nackter Frauen bei der medizinischen Untersuchung erschrecken lässt. Sie hat sich weiterentwickelt, ist durch all ihre Erfahrungen, durch ihre Rückschläge vor allem, stärker geworden. Charlotte hat einfach nie aufgegeben. Trotz aller Widrigkeiten in diesem wahnsinnigen Jahrhundert. Aus ihr ist eine Frau geworden, die in den männerdominierten 80ern bis zur Chefredakteurin aufgestiegen ist, die selbstbewusst wirkt, sich nicht viel sagen lässt. Sie hatte ein gutes Vorbild, sagt Charlotte heute.
Und meine Mutter war eine sehr tatkräftige Frau, ja. Im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen, die damals zu Hause blieben und gekocht und Kinder bekommen haben. Sie war eben anders.
Ende der 80er und Anfang der 90er endet der Kalte Krieg, die Mauer fällt. Am 9. November 1989 ist Charlotte 64 Jahre alt und Berlin ein einziges Fest. In Maastricht wird die Europäische Union gegründet, Europa wächst zusammen. All das wird überschattet von 9/11, dem Anschlag in New York.
Auf dem Balkon meiner Wohnung, das ist der 35. Stock, in einer Entfernung von etwa 5-6 Kilometern zum World Trade Center, aus dessen rechtem Turm dicke Flammen schlagen.
Das alles passiert ganz in Charlottes Nähe. Sie ist damals 76 Jahre alt. Und spätestens dann wird klar, die Krisen haben sich nach dem Ende des Kalten Kriegs verändert, aber es gibt immer noch genug davon.
2008 bekommt Charlotte einen Anruf aus Stuttgart. Ein Stolperstein soll verlegt werden, eine Art Denkmal im Boden, der an ihre ermordete Großmutter erinnern soll. Charlotte überlegt nicht lange, fliegt nach Deutschland. Sie ist da schon deutlich über 80 Jahre alt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie in die alte Heimat zurückkehrt. Schon früher hat sie ihren Söhnen die Wohnung gezeigt, in der sie vor dem Krieg gewohnt hat. Aber wieder in Stuttgart leben, das kommt für sie nicht mehr in Frage.
Man kann einfach nicht zurückziehen in etwas, das sich total verändert hat. Und ich kann mir denken, ich würde gerne mal einen Monat zum Beispiel, das habe ich schon immer gewollt, aber wenn man arbeitet und man sitzt hier fest, dann kann man das nicht so einfach tun. Und jetzt wollte ich es nicht mehr tun, nein. Bin hier zu Hause. Ich bin Amerikanerin, for better or for worse. And wann ich kann, gehe ich sehr gern zurück zu besuchen.
Sie trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein, ist immer wieder für Zeitzeugenprojekte vor Ort und findet dabei einen Freund. Er ist so alt wie sie, aus einer jüdischen Familie, in Stuttgart aufgewachsen und aus Deutschland geflüchtet. Er wohnt in New York. Sie besuchen sich oft, sprechen täglich miteinander auf Schwäbisch. Selbst im hohen Alter hat Charlotte Isler noch ein erfülltes Leben.
Aber eines hat Charlotte Isler eben in dem Jahrhundert ihres Lebens verloren: ihren Glauben.
Weil ich denke, wenn es wirklich einen Gott gäbe, zu dem die Leute beten, dem sie verehren, dem sie danken dafür, dass sie existieren, wenn darüber gesprochen wird, wie gütig und liebevoll er ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen Gott gibt, wenn ich bedenke, was der erlaubt hat, dass den Juden angetan wurde.
Charlotte hat es in ihrem Leben immer wieder geschafft, weiterzumachen. Und mehr als das. Sie hat eine Karriere hingelegt, von der viele Frauen ihrer Zeit nur träumen konnten.
Sie hat Weltgeschichte nicht nur miterlebt. Sie war immer wieder wirklich Teil davon.
Aber an Aussagen wie dieser merkt man, Charlotte hat dieses Jahrhundert nicht nur gelebt. Sie hat auch, und vielleicht vor allem, überlebt.
Charlotte Isler, 100 Jahre Mensch. Eine Zeitzeugin erzählt. Sie hörten eine Sendung von Lisa Weiß, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.